Wir hören auf den Text für die heutige Bibelstunde aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 21 bis 29. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden, das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Wozu ich mich auch bemühe und kämpfen dringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Wir beten. Ja, treuer Vater, im Namen Jesu danken wir dir jetzt auch für diese Bibelstunde. Hab Dank, dass wir jetzt auch die Freiheit haben und das auch als Vorrecht nutzen dürfen, um auf dein Wort zu hören. Segne du diese Bibelstunde, auch die, die es jetzt von zu Hause aus verfolgen oder später nachhören. Segne du unseren lieben Bruder Norbert, schenk du ihm Weisheit und Vollmacht, dein Wort recht auszulegen, so wie du es ihm beauftragt hast. Und segne uns auch beim Zuhören, hab Dank, dass wir wissen dürfen, dass du uns es zusagst, dass dein Wort nicht leer zurückkehrt. Hab Dank, segne diese Stunde, Herr. Amen.
Wenn wir diese Bibeltexte lesen, dann lesen wir sie natürlich so, als wäre das alles so ganz selbstverständlich, was hier steht. Wir haben das schon unzählige Male gelesen. Wir lesen das so, als wäre das eine Beschreibung von einer relativ harmonischen Situation, die wir hier haben. Tatsächlich sehen wir gar nicht mehr so deutlich, wie sehr Paulus um seine Gemeinde ringt. Dass es ein permanenter Kampf ist, um seine Gemeinde in der richtigen Spur zu halten. Sie hat ja einmal angefangen, aber dass man kaum noch erkennen kann, wo eigentlich die ganz massiven Angriffe, die Konflikte liegen, mit denen Paulus und mit denen die Gemeinde zu tun hatte und wir immer noch zu tun haben. Und das wirklich ein sehr, sehr dramatischer Vorgang ist. Bei den Kolossern sehen wir es an manchen Stellen, dass es da so etwas gibt, was die Ausleger tatsächlich KI nennen. Ich bin da selbst ein bisschen drüber gestolpert, weil ich dachte, KI ist doch ein ganz neuer Begriff. Diese ganz neue Art von künstlicher Intelligenz, mit der wir jetzt ständig konfrontiert werden. Aber der Begriff KI ist ein sehr alter Begriff, nämlich bei Paulus kolossische Irrlehre. Aber man könnte es fast in einem Atemzug sagen. Aber dass hier wirklich eine massive kolossische, man könnte was sagen, eine kolossale Irrlehre vorhanden war. Darum geht es Paulus, sich mit dieser Irrlehre auseinanderzusetzen, nämlich dass da immer wieder Strömungen auftauchten, die die Gemeinde zurücknehmen wollte vom Evangelium. Und das zu sehen, wie Paulus immer wieder sagt, wir kennen kein anderes Evangelium als nur das Evangelium vom Kreuz Jesu. Und wir haben das ja schon oft gesehen, wie scharf er werden kann. Er ist eigentlich, in der Regel ist Paulus ja einer der freundlichsten Menschen, die es gibt. Haben Sie vielleicht auch gar nicht gemerkt. Ich glaube, so kenne ich ihn, so sehe ich ihn, dass er einer der freundlichsten, der großherzigsten, der zugewandtesten Menschen ist, die wir eigentlich von der Bibel her kennen. Nur wenn es ums Evangelium geht, wenn es um Kreuz Jesu geht, wenn es um auch nur kleine Abweichungen vom Kreuz Jesu geht, dann wird Paulus scharf. Dann geht er so weit zu sagen, wer ein anderes Evangelium sagt, als wir verkündigt haben, der sei verflucht. Nicht, weil er beleidigt wäre, weil nur er etwas Wichtiges und Bedeutsames zu sagen hätte, sondern weil er weiß, einmal, wie angefochten dieses Evangelium ist und wie schnell man dieses Evangelium und damit ja dieses Heil wieder verlieren kann. Theo Lehmann hat vor Jahren dieses kleine Buch geschrieben, knapp daneben ist auch vorbei. Da können Sie der genialste Fußballspieler sein, wenn Sie das Ding nicht treffen und nur an die Latte oder an den Pfosten treffen, dann ist es halt nicht drin. Dann ist es vorbei. Und dieser Titel passt genauso für diesen Zusammenhang. Knapp daneben ist auch vorbei. Es gab immer wieder den Versuch, Dinge miteinander zu vermischen, die nicht zusammenpassen, nicht zusammengehören. In Kolosse war das so, dass mit diesem Evangelium vom Kreuz Jesu eine komplizierte Philosophie verbunden wurde. Das waren meist judaistische Kreise, die natürlich es auch sehr schwer hatten, sich vom Alten zu lösen und komplett das Neue anzunehmen, zu verstehen, darin zu leben, sondern immer wieder den Eindruck zu haben, wir müssen doch ein wenig vom Alten noch festhalten. Das war doch auch gut. Kennen Sie ja auch, dass Sie immer wieder alte Dinge vorziehen, wo Sie denken, das war doch nicht alles falsch und man kann das doch auch so oder ein wenig anders machen. Und dann haben wir wieder die ganz alten Dinge, da kommt ein Gemisch aus Gesetz, auch Evangelium, ganz klar, auch Evangelium, aber schon das ist daneben. Wenn wir sagen, ja, auch ein wenig Evangelium, kann nicht falsch sein, ist sicher auch gut, aber auch Gesetz, auch Tradition, auch ein paar Dinge, die vielleicht auch noch mit hineingehören, nämlich das, was wir als geheime Lehren bezeichnen. Und das wissen die meisten von uns, geheime Lehren, das hat eine bestimmte, eine besondere Faszination. Geheime Lehren, das ist etwas Besonderes. Wir kennen das heute noch immer, die Kabbalah, die ja immer noch verbreitet ist und viele beschäftigen sich damit, auch aus christlichen Gemeinden, weil sie das faszinierend finden. Und ich verstehe das, dass da vieles Faszinierende drin steht, was sich vielleicht auch lohnt zu lesen und dem nachzugehen. Die Kabbalisten selber sagen, es geht nicht um eine geheime Lehre, sondern es geht um Lehren vom Geheimen. Es geht also nicht darum, etwas zu verbergen und zu verstecken, was keiner wissen soll, außer ein paar Eingeweihten, sondern es geht darum, den Dingen nachzugehen, die sehr geheimnisvoll ist, die man auf normalem Wege nicht entdecken kann. Und das herauszufinden, das zu einer Lehre zu machen, das ist die Lehre vom Geheimen. Also nicht verstecken, sondern aufdecken. So versteht sich die Kabbalah, die Kabbalisten in der Regel heute. Wir würden heute aus unserem Umfeld eher an so etwas wie Freimaurer denken. Das ist ja auch so eine geheimnisvolle Aura, die wir da sehen. Niemand weiß genau, was hinter den Mauern passiert oder vielleicht nur ein paar ganz wenige. Niemand weiß genau, wer dazugehört. Manchmal erfährt man das erst viel, viel später. Niemand weiß genau, was sie da wollen, was sie lehren, was dazugehört. Und wir merken das, vor allem junge Leute, Jugendliche merken das sehr deutlich, was für eine Faszination von solchen Dingen ausgeht, nämlich zu einer Elite zu gehören, zu einem auserwählten Kreis zu gehören von Menschen, die mehr wissen als andere, die einen zweiten oder dritten Blick haben sozusagen, die Dinge sehen, wie sie in Wirklichkeit sind. Und plötzlich merken wir, das ist viel aktueller, als wir vielleicht gedacht haben. Dinge zu sehen, wie sie in Wirklichkeit sind. Und ich würde einmal sagen, wir in unserer Verkündigung in der Gemeinde, in Hauskreisen, wir versuchen die Dinge zu sehen, wie sie in Wirklichkeit sind. Aber neben uns gibt es auch andere, die sagen dann, wir sagen euch mal, wie die Dinge in Wirklichkeit sind. Also wir wissen es noch genauer. Die ganzen Verschwörungstheoretiker, die es da gibt, auch in unserer heutigen Zeit, die ja Hochkonjunktur haben, wir merken, es hat eine Faszination. Früher hat man sie einfach Seelenfänger genannt und es gibt sie immer noch, weil es eine Faszination gibt für bestimmte Dinge, ein wenig Geheimnisvolles, ein bisschen Religion, ein bisschen Okkultismus, hat auch einen großen Zulauf in diesen letzten Jahren gehabt, ein bisschen Philosophie, ein bisschen Halbwissen, ein bisschen Exotik, ein bisschen neue Lehren aus Fernost und wo das alles herkommt. Unter Pastoren, so kenne ich das noch immer, galt immer ein Satz, ein bisschen Irrlehre macht eine Gemeinde interessant. Jede Gemeinde sollte eine kleine Irrlehre haben, vielleicht eine, die nicht so ganz schlimm ist, aber ein bisschen Irrlehre, das macht eine Gemeinde faszinierend. Das muss man zumindest zur Kenntnis nehmen, dass da so etwas passiert, dass da Faszination ist. In der Urgemeinde war das die sogenannte Gnosis, Erkenntnis auf Deutsch. Also Menschen, die sagten, wir haben die wahre, die tiefere Erkenntnis, wir haben aus anderen Quellen noch ein paar Dinge, die wir wissen. Paulus hat an Timotheus davon geschrieben, ebenfalls 1. Timotheus Kapitel 6, wo er sagt, O Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist und meide das ungeistliche, lose Geschwätz und das Gezänk der fälschlich sogenannten Erkenntnis, in Klammern Gnosis, zu der sich einige bekannt haben und sind vom Glauben abgeirrt. Weil das Problem nicht ist, dass jemand sich ganz abwendet vom Evangelium, sondern es vermischt mit anderen Dingen. Halbwahrheiten, Unwahrheiten, da ist vieles auch wahr, aber eben nicht alles wahr. Vieles ist auch unwahr, vieles ist falsch und manches erscheint uns vollkommen richtig. Manches wird gar nicht ausgesprochen in der Öffentlichkeit, nur hinter vorgehaltener Hand. Und manches bleibt sehr, sehr geheimnisvoll. Und Geheimnisse, das mögen Kinder, Geheimnisse mögen auch Erwachsene in einer anderen Qualität. Und die kolossische Irrlehre, diese KI, hatte genau diese Mischung. Ein bisschen Jesus. Das war in Ordnung, ein wenig von der Beschneidung, Speisegebote, Halten von Feiertagen, Systeme, auch unsichtbare Systeme, die geordnet werden mussten, verstanden werden mussten, Hierarchien der himmlischen Heerscharen, finde ich persönlich auch sehr interessant, denke ich auch darüber nach. Ich finde es auch nicht unwichtig, ein wenig zu verstehen, was es außer der sichtbaren Welt noch alles gibt, nämlich in der unsichtbaren Welt, weil Paulus das auch sagt. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Mittlergestalten, da wird es schon schwammig, wenn wir plötzlich Mittlergestalten brauchen. Dämonen und Geisterwelten, die sich da auftun, ein wenig Okkultismus. Magie ist auch in manchen Kreisen der christlichen Kirchen nicht so ungewöhnlich, dass da magische Zirkel zusammenkommen. Ich habe Menschen getroffen, Kinder von Pfarrern, die tief verstrickt waren in den okkulten Praktiken ihrer Eltern und darin gefangen waren und gequält wurden und man das sehen konnte, wie Menschen gequält werden von dämonischen Geistern, weil ihre Eltern, Pfarrershaushalt, sich darauf eingelassen hatten. Warum auch immer. Da kann man nur fragen, warum macht man so etwas, wenn man ein wenig verstanden hat, dass da wirklich Dämonen und Geister in dieser unsichtbaren Welt sind und man denkt, man könnte sie ungestraft anzapfen. Spiritismus gibt es viele verschiedene Varianten. Fernöstliche Religionen sind heute eher sehr im Trend. Stichworte und Themen, die wir kennen und beachten und zum Teil auch darüber sprechen und vieles, was wir gerne wissen möchten, wie die Welt funktioniert, auch in der nicht sichtbaren Welt und viele geheimnisvolle Dinge, die wir auch gerne wüssten, aber keinen Zugang haben und wir damit leben müssen, dass wir auf manche Fragen keine Antworten haben. Jesus sagt, dann werdet ihr nichts mehr fragen. Wenn alles erfüllt ist, wenn er kommt, wenn sein Reich aufgerichtet wird, dann werden wir keine Fragen mehr haben. Bis dahin werden wir uns mit manchen Fragen noch abgeben, vielleicht auch plagen müssen. Aber das ist Gefährliche nicht darin liegt, dass wir über geheimnisvolle Dinge nachdenken und diskutieren, sondern dass sie plötzlich eingehen in die Gemeinde und zum Teil sogar als heilsnotwendig gelten. Man muss das so tun oder so glauben oder bestimmte Praktiken kennen. Und auch das kennen wir aus verschiedenen Bereichen. Aussagen wie, wenn du richtig glaubst, das ist ein Standardsatz, dann bist du auch erfolgreich im Beruf. Ich vermute, da ist kaum jemand unter uns, der das sagen würde, aber ich kenne solche Kreise, da gilt das. Wenn du nicht erfolgreich bist, dann glaubst du falsch. Wenn du richtig glaubst, dann bist du auch körperlich gesund. Jetzt könnt ihr fragen, wer von Ihnen ist gesund, also so richtig gesund? Da hätten wir schon eine klare Mischung von Menschen, die offensichtlich nicht richtig glauben. Wer depressiv ist, der kann nicht gesund sein, sagen manche. Da ist doch irgendwas faul mit dem Glauben. Das ist furchtbar, solche Zuweisungen zu machen. Wenn du richtig glaubst, dann wirst du in anderen Zungen beten. Das gilt in vielen Kreisen. Das muss man, wenn man richtig glaubt. Wenn du richtig glaubst, dann hast du Visionen. Wenn du richtig glaubst, dann hörst du die Stimme von Jesus sehr klar und deutlich. Paulus weiß das und kennt das, aber Paulus fasst alle diese Gedanken zusammen. Eigentlich muss man sagen, er streicht das alles mit einem Wisch erstmal zur Seite und sagt, mit diesem Grundsatz in Versen 19 und 20, es hat Gott wohlgefallen, dass er alles durch ihn mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Paulus kommt immer auf diesen Grundsatz zurück. Nichts anderes als das Kreuz, nichts anderes als die Versöhnung durch das Blut Jesu am Kreuz. Und da knüpft unser Text heute Abend wieder an. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt. Das ist im Griechischen noch viel deutlicher als im Deutschen, dass das eine vollkommen abgeschlossene Handlung ist. Dass es nicht irgendwann angefangen hat und immer noch irgendwie auf eine Erfüllung wartet, sondern er hat euch und uns versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes. Das ist damit abgeschlossen. Das muss nicht erledigt werden, nicht abgeschlossen werden, sondern das ist nun abgeschlossen bei jedem, der Jesus angenommen hat. Das ist fertig, das ist erfüllt. Ich darf sagen, ich bin versöhnt durch das Kreuz Jesu. Er hat uns versöhnt. Und das gilt auch dann, wenn ich längst nicht alles verstanden habe. Das gilt auch dann, wenn ich noch gar nichts so richtig weiß, noch gar nichts richtig weiter sagen, bekennen kann. Wenn ich einfach nur sagen kann, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dann gilt das in voller Konsequenz. Ich bin versöhnt. Dass dann auch manche andere Gedanken dazukommen, das ist ja selbstverständlich und wir kennen das und wir formulieren das manchmal vielleicht nicht gerade sehr geschickt, wenn wir sagen, ja und jetzt musst du natürlich in die Gemeinde gehen. Ist ja selbstverständlich und jetzt musst du die Bibel lesen, jetzt musst du deine stille Zeit halten, vorzugsweise morgens zwischen 4 und 5. Ja, genau. Das ist schon eine schwere Erwartung, die wir da haben. Du musst mindestens 2-3 Mal am Tag beten, nach Möglichkeit nicht unter einer Stunde. Du musst. Das ist unser gewohntes Muster, was wir alles tun müssten. Wir tun das ja auch. Aber wir tun das nicht, weil wir es müssen. Wir tun das, weil wir es wollen. Und wir tun ganz verrückte Dinge, weil wir es wollen. Manche geben ihren Beruf auf, obwohl sie ihren Beruf mögen, weil sie es wollen. Warum macht man sowas? Weil es etwas noch Besseres gibt. Manche geben ihre Lebensgestaltung oder ihre Lebenserwartung auf. Ich habe manche kennengelernt, die haben gesagt, ich verzichte auf eine Ehe, obwohl ich so gern verheiratet wäre. Gibt's? Weil es etwas, jetzt hätte ich fast gesagt, was Schöneres gibt. Weil es etwas Größeres gibt. Tatsächlich, es gibt noch etwas anderes und manche können das. Manche können sich entscheiden für eine andere Lebensweise und können sagen, das, was ich eigentlich möchte, das lasse ich einfach. Und ich mache das, was ich vielleicht nicht einmal kann. Wo aber trotzdem ganz eindeutig mein Herz schlägt. Und ich weiß, das ist mein Weg. Ich bin so frei. Ich bin so frei, Dinge zu tun, die ich eigentlich gar nicht tun will. Ich bin so frei, Dinge zu lassen, die ich so gerne tun möchte. Weil ich's will. Und da sind wir schon so an einem Punkt, wo wir nicht mehr genau sagen können, warum will ich das eigentlich? Wie kommt das, dass ich tatsächlich sagen kann, das, was ich will, tue ich nicht? Und das gilt ja sowohl positiv als auch negativ. Und das, was ich eigentlich gar nicht wollte, das mache ich nun doch. Also nicht nur, dass ich dauernd schuldig werde und Dinge tue, die ich nicht wollte, sondern dass ich plötzlich auch Dinge tun kann und tun will, obwohl ich eigentlich sage, ich hätte auch was anderes zu tun. Ich könnte mir was Schöneres vorstellen, so vordergründig gesehen. Ich hatte meine eigenen Pläne, aber ich verzichte drauf. Weil ich sehe, es gibt noch etwas ganz, ganz anderes. Nicht du musst, du musst, du musst, sondern dass da in uns etwas lebendig wird, bis wir auch sagen können, ich will und jetzt will ich das. Paulus macht das ganz anders. Paulus sagt, wir sind versöhnt worden durch sein Blut, als wir noch Feinde waren, als wir noch fremd und feindlich gesinnt waren in bösen Werken. Und dann kann ich einfach beobachten, was nun weiterhin in meinem Leben geschieht. Also nicht nach dem Muster, jetzt musst du auch sehen, was deine Aufgabe, was deine Wege sind. Du musst jetzt ganz schnell in deine Spur kommen, sondern wenn das wahr ist, dass er so massiv in mein Leben eingewirkt hat, dass ich plötzlich versöhnt bin durch sein Blut, dann darf ich auch den zweiten Schritt noch gehen und fragen, was macht er denn noch in meinem Leben? Ohne dass ich ihn gefragt habe, denn ich habe ihn ja nicht gefragt, ob er für mich ans Kreuz gehen möchte oder nicht. Ich habe auch nicht gesagt, ich hätte es gerne, dass da jemand für mich ans Kreuz geht, sondern er steht da vor mir und sagt, ich habe dich versöhnt durch mein Blut am Kreuz. Ohne dass ich es wollte, hat er es gemacht. Und das scheint so zu bleiben, dass er in meinem Leben etwas macht, ohne dass ich es wollte, ohne dass ich es gewählt habe, ohne dass ich es wusste und ich gespannt sein darf, was macht er denn noch? Nachdem ich versöhnt bin mit ihm. Dass das auch Inklusionen hat, diese Sätze, nämlich, dass sie mich erreichen müssen, dass ich das annehmen darf, dass ich nun versöhnt bin und ich daneben auch manche Menschen sehe, sogar viele Menschen sehe, die sagen, ich muss doch gar nicht versöhnt werden. Ich will es auch gar nicht. Es ist auch gar nicht notwendig, versöhnt zu werden, denn ich bin doch gar nicht fremd und feindlich in bösen Werken. Ich bin doch eigentlich ganz in Ordnung. Eigentlich sind wir doch gut. Was soll denn da versöhnt werden? Und wir merken, wie schnell diese Tür, die gerade offen war, schon wieder zugeht. Dass ich es auch sehen darf, auch sehen muss. Und annehmen muss, annehmen darf. Sie merken schon an meiner Formulierung, das geht immer ins andere über. Müssen und dürfen und wollen. Aber dass ich da etwas sehe, was für mein Leben geschehen ist und ich das zumindest annehmen darf. Und deswegen ist es bei Paulus so wichtig, dass er nicht nur sagt, wie feindselig und wie weit wir entfernt waren, wie verloren wir waren, sondern dass der andere Satz, den er dann anfügt, noch viel wichtiger ist für uns, noch viel klarer, nämlich, dass er uns heilig und untadelig und makellos schon vor sich hingestellt hat. Bevor ich irgendetwas getan habe, stehe ich schon heilig und untadelig und makellos vor ihm. Dazu, das sagt Paulus auch so, dazu hat er mich versöhnt, damit er mich so vor sich hinstellen kann, damit ich so vor ihm sein kann. Ich habe noch gar nichts gemacht, außer vielleicht zu verstehen, anzunehmen, zu staunen, mich zu freuen, dass da etwas passiert in meinem Leben, aber das habe ich verstanden. Jetzt darf ich heilig und untadelig und makellos schon vom ersten Augenblick an vor ihm stehen. Dazu hat er euch mit sich versöhnt, sagt Paulus. Das gilt schon jetzt, vom ersten Augenblick an. Nicht erst, wenn ich alles getan habe, nicht erst, wenn ich mich als würdig erwiesen habe, nicht erst, wenn ich ein bestimmtes Soll erfüllt habe, sondern das gilt nun. Das sage ich deswegen so deutlich, weil ja gerade in frommen Kreisen Menschen sind, die gelernt haben, dass nur das Perfekte gut ist. Ich kenne manche, die so leben, dass sie eine absolute Perfektion erreichen müssen, nicht nur in ihrem alltäglichen Handeln und in ihrem Beruf und in dem, was sie so tun, sondern auch eine absolute Perfektion in ihrem Glauben. Das merkt man ihnen nicht an, aber das sieht man dann, wenn ihnen mal etwas schief geht, wenn sie tatsächlich Fehler machen, wenn sie schuldig werden, dass ihnen alles unter dem Boden wegbricht. Mit einem Schlag haben sie das Gefühl, jetzt bin ich vollkommen verloren. Das kann nicht vergeben werden. Das kommt viel häufiger vor, als wir vielleicht ahnen, Das ist eine Haltung von Perfektionismus, der sozusagen anerzogen ist, mit dem viele von Kindheit an gelernt haben zu leben und dann auf der einen Seite immer diese Perfektion erreichen müssen und zugleich niemals die Perfektion erreichen können. Und wir merken schon, dann kann man so perfekt sein, wie es nur irgend geht, und es reicht trotzdem nie. Das heißt, man erreicht nie das Soll. Man bleibt immer im Defizit, man bleibt immer da hängen, dass man sagt, und es ist noch nicht genug. Und darum ist es bei Paulus so wichtig zu sagen, ihr seid mit ihm versöhnt und ihr seid schon heilig und untadelig und makellos vor ihm hingestellt. Dass da enorm vieles noch schiefgehen kann in unserem Leben, das wissen wir alle. Und das weiß auch Paulus, das weiß er sogar von sich selber. Aber dass es trotzdem gilt, so wie ich vor ihm stehe, durch sein Blut geheiligt, untadelig, makellos darf ich da stehen und darf sagen, ich bin's schon. Und weil das so schwer zu fassen ist, darum haben diese kolossalen Irrlehren solch einen leichten Eingang auch unter Christen. Weil wir uns so leicht irritieren lassen, weil wir so leicht uns dahin treiben lassen, und das musst du auch noch. Und da fehlt dir noch was. Und wenn du dahin kommst, dann hast du's. Wir haben's schon. Im Kreuz haben wir schon. Und dann kommen da so Ideen, das war natürlich sehr typisch judaistisch, man kann doch auf die Beschneidung nicht vollkommen verzichten. Man kann doch die Tradition nicht einfach so über Bord werfen, dass man plötzlich so ganz selbstverständliche Dinge und Traditionen wie die Beschneidung einfach fallen lässt. Bei uns eher mit der Taufe und der Konfirmation und ähnlichen Dingen, man kann das doch nicht lassen. Man muss sich doch ein wenig auch an diese Traditionen, an diese Ordnungen halten. Und dann kommen dann noch so Speisegebote, damals zumindest, bestimmte Feiertage einzuhalten. Schon wenn Sie in einem frommen Kreis einmal die Frage stellen, darf ich am Sonntag, da können Sie jetzt eintragen, was Sie wollen. Ich weiß noch, ich habe als junger Autofahrer am liebsten mein Auto geschraubt. Das waren auch immer so alte Schrottkisten, da muss man immer irgendwas dran schrauben. Und das habe ich vorzugsweise sonntags gemacht. Und das ging natürlich gar nicht. Du sollst den Feiertag heiligen. Das galt natürlich auch in meiner Gemeinde, in meiner Verwandtschaft, in der Großfamilie. Und wenn dann die verschiedenen Gestalten da auftauchten, ich saß an meinem Auto und schraubte, die strickten um die Wette und häkelten. Das durften die, aber schrauben, das ging nicht. Also da machen wir auch sehr sonderbare Unterschiede, was man darf und was man nicht darf. Und Paulus sagt ganz klar, wir halten keine Feiertage. Natürlich sind wir froh um den Sonntag, den wir haben. Und für alle, die den Sabbat heiligen, den Samstag dafür haben, sind wir auch froh. Nur, dass das kein Gesetz ist für uns. Dass wir keine Kasuistik erfinden müssen. Was darf man nun, was darf man nicht? Wo ist die Grenze? Was darf man noch? Und wo hat man schon sich versündigt gegen dieses Gebot, du sollst den Feiertag heiligen? Da werden wir dann plötzlich unsicher und wissen nicht mehr genau, woher unser Heil eigentlich kommt. Unser Heil ist beschlossen. Unser Heil ist schon da. Wir stehen heilig, untadelig, makellos vor seinem Angesicht. Und das, was ich tue, ist, ich stehe da und ich staune jeden Tag, dass ich da stehen darf. Und ich staune noch mehr, wenn ich so einen richtigen elenden Tag erwischt habe, wo das eine oder andere richtig schief geht. Wo ich manchmal auch schuldig werde, tatsächlich, wo ich etwas falsch mache, wo ich mich unglaublich dämlich verhalte und trotzdem sagen darf, was habe ich's gut, dass ich immer noch vor dir stehen darf und dass es schon vor dir gilt. Ich darf es auch aussprechen, darf es auch sagen, wie dämlich manches gelaufen ist, aber dass ich trotzdem weiß, ich stehe vor ihm heilig, untadelig und makellos, weil ich in ihm bin. Ich könnte es auch deutlicher sagen, weil sich's gar nicht mehr um mich dreht. Ich bin so furchtbar unwichtig. Nein, ich bin ihm nicht unwichtig, aber ich darf mir unwichtig sein. Und darf mit ihm leben und vor ihm stehen und mich daran freuen. Und nun sagt Paulus, das einzige Geheimnis, es geht ja hier um Geheimnisse, sie haben ja so viele Geheimnisse in Kolosse, das einzige Geheimnis, was wir verkündigen, das ist dieses Geheimnis, es ist auch das ganze Geheimnis, nämlich, dass wir durch ihn erlöst sind. Warum ist das ein Geheimnis? Das ist deswegen ein Geheimnis, weil das seit ewigen Zeiten und Geschlechtern tatsächlich verborgen war. Sowohl den, also uns Nationen sowieso, wir hatten ja überhaupt keine Ahnung davon. Wir wussten ja gar nichts. Aber nicht nur uns war es verborgen, auch denen, die unterm Gesetz waren, nämlich seinem Volk Israel, den Juden, war das tatsächlich verborgen. Die wussten nichts von Gemeinde. Also Gemeinde, das hieß Volk Israel, klar. Aber Gemeinde aus Nationen, das war ein echtes Geheimnis. Selbst in den Evangelien kriegen sie da nur Andeutungen. Und im Nachhinein können wir sagen, da steht's doch. Und da hat Jesus von Gemeinde gesprochen. Aber Jesus hat zu seinem Volk gesprochen. Jesus hat zunächst von der Gemeinde in seinem Volk gesprochen, noch nicht von der Gemeinde, die da erst noch kommen sollte aus Nationen und dass sie von Norden, von Süden, von Osten und von Westen kommen sollten. Das haben sie natürlich damals verstanden, da kommt sein Volk wieder zusammen. Sie werden gesammelt von Osten und Westen, Süden und Norden. Das war ihr Verständnis. Gemeinde hieß Gemeinde aus dem Volk Israel. Und wir als Gemeinde, wir waren noch vollkommen außen vor. Das ist das Geheimnis. Und Geheimnis heißt, da wird nicht etwas Neues erfunden, sondern da wird etwas ganz, ganz Altes entdeckt, enthüllt, offenbar gemacht. Da gibt es etwas, das war immer schon da, nämlich Gemeinde Jesu. Wo war die denn? Verborgen im Ratschluss Gottes. Toll. Diese Formulierung, verborgen im Ratschluss Gottes, verborgen im Geheimnis Christi, im Geheimnis Gottes, das war immer schon so geplant. Das muss man immer wieder sagen, sowohl manchen, die eigentlich nur das Neue Testament kennen, und da kenne ich viele, die sagen, das Alte Testament, das brauchen wir doch gar nicht. Das ist doch überholt. Oder wenn da Menschen sind, die sagen, das Neue Testament, das ist etwas ganz anderes als das Alte Testament. Die Gemeinde Jesu, der Glaube, die Gerechtigkeit durch den Glauben, das ist doch eine Erfindung im Neuen Testament. Und da werden wir korrigiert, wenn wir sehen, das war immer so geplant. Immer. Gerechtigkeit einzig und allein nur durch den Glauben. Von den ersten Seiten der Bibel an galt dieser Grundsatz, das will ich jetzt noch einmal wiederholen, weil wir schon oft darüber gesprochen haben, aber das zu sehen, das war keine Erfindung im Neuen Testament, sondern das war ein Ratschluss im Alten Testament, von ihm immer so gedacht und so gewollt, vor aller Zeit schon entschieden, aber bis zu einem bestimmten Zeitpunkt verborgen. Das ist das Geheimnis in Christus. Und erst als die Zeit, nämlich seine Zeit, und wir können auch sagen, auch unsere Zeit, erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Epheser 1, da heißt es, denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor, nämlich vor allen Zeiten, vor der Schöpfung sogar, in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Und wir merken schon bei der Formulierung, das ist etwas Gewaltiges, was Paulus hier schreibt. Da will manche sagen, da ist Paulus ein bisschen unvorsichtig geworden in seinen Formulierungen. Das kann er so nicht gemeint haben, wenn es da heißt, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Aber Paulus sagt das so und beschreibt das als das große Geheimnis, dass da etwas ist, was wir bis dahin noch nicht wussten und dass es auch etwas gibt, was wir immer noch nicht wissen. Paulus sagt uns doch nicht alles, sondern es bleibt bei einem, man könnte sagen, bei einem Restgeheimnis, das man vermutlich nur dann verstehen kann, erahnen kann, erkennen kann, wenn man den Schlüssel dafür hat. Und darauf kommen wir nachher noch, was dieser Schlüssel ist. Dass der Kolosserbrief mit seinen 4 knappen Kapiteln nicht alle Geheimnisse beschreiben kann, das verstehen wir, dass dieses Geheimnis viel zu groß ist, um es in solch einem kleinen Brief erfüllend zu beschreiben. Sondern dass Paulus uns an das erinnert, was in der Schrift, in den Propheten, in den Psalmen, im Gesetz geschrieben ist, was schon immer geschrieben war, dass es also im Neuen Testament nicht um komplett neue Entdeckungen geht und Offenbarungen geht, sondern dass es um Erklärungen geht, die im Alten Bund schon längst da waren, und dass der letzte Schlüssel zum Verstehen dieses rätselhaften Geheimnisses bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gefehlt hat. Ich bin relativ sicher, dass das zu tun hat mit einem Gebet, das Sie alle kennen, nämlich das Gebet von Mose, der ja vor Gott aufsteht und sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen, lass mich dein Angesicht sehen, und diese etwas rätselhafte und auch geheimnisvolle Antwort, die er bekommt, du kannst meine Herrlichkeit, du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn niemand kann meine Herrlichkeit sehen und leben, aber ich stelle dich in eine Spalte, in eine Nische im Felsen und gehe an dir vorbei. Und wenn ich an dir vorbeigegangen bin, dann kannst du mich, meine Herrlichkeit, nicht mein Angesicht, aber meine Herrlichkeit von hinten sehen. Das ist eine ganz schräge Formulierung eigentlich. Die Herrlichkeit von hinten zu sehen. Was sieht man denn von hinten? Und ich glaube, dass diese etwas rätselhafte Aussage an Mose da deutlich wird, wo es auch bei Jesus immer wieder heißt, Jesus sei vorübergegangen. Und erstaunlicherweise haben auch sie Jesus in seinem Vorübergehen nicht erkannt, sondern die, die ihn erkannt haben, das waren sonderbarerweise die Blinden. Da heißt es ausdrücklich, und Jesus ging an ihnen vorüber und die Blinden schrien, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Die sehen ihn. Das ist Geheimnis. Dass die Blinden mehr sehen als die Sehenden. Die Blinden, das habe ich schon manchmal beschrieben, und ich habe auch mit unserem, wir haben ja einen blinden Spezialisten in der Gemeinde, habe ich mal gefragt. Ich sage, genau so ist das. Wir Blinde, wir sehen anders. Wir Blinde, wir sehen andere Dinge als die, die immer nur mit dem beschäftigt sind, was sie sehen. Wir sehen, das darf man ruhig so sagen, wir sehen tiefer. Oder noch deutlicher, wir sehen in das Unsichtbare. Wir sehen das, was man nicht sehen kann. Wir sind darin geübt, Dinge zu sehen mit unseren Augen, mit denen man nicht sehen kann. Und doch viel, viel mehr sieht als der ganze Rest. Und das ist so ähnlich, wenn wir das Angesicht Gottes, die Herrlichkeit Gottes sehen wollen, dass es immer heißt, wenn ich an dir vorbeigegangen bin, dann kannst du meine Herrlichkeit von hinten sehen. Und dann kommt Jesus und sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und das ist eins zu eins so gemeint. Und sie sehen ihn nicht. Ist ja auch sonderbar. Er sagt es ihnen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und sie verstehen das nicht. Sondern das, was sie verstehen, seine Herrlichkeit sehen dürfen, das passiert erstaunlicherweise erst, nachdem alles geschehen war. Nämlich nach Karfreitag, nach Ostern und die letzten erst nach Himmelfahrt und nach Pfingsten. Die Emmaus-Jünger ein wenig früher, die Jünger Jesu auch ein bisschen früher, aber erst nachdem alles geschehen ist, sehen Sie die Herrlichkeit von hinten. Und dann können Sie auch sagen, und wir sahen seine Herrlichkeit, die wir die ganze Zeit eben nicht gesehen haben, aber als er vorbei war mit allem, mit seinem Leiden und Sterben und Auferstehen und Auffahren zum Vater, da haben wir es gesehen, da haben wir es verstanden und wir sahen seine Herrlichkeit. Nur in Jesus verstehen wir, was das Geheimnis in Jesus ist. Und damit haben wir den Schlüssel zu allem, was zu diesem Geheimnis dazugehört. Plötzlich geht das Alte Testament weit auf. Plötzlich verstehen wir, was es gemeint hat. Dass Jesus der Eckstein, der Schlussstein, Also das entscheidende, fehlende Puzzleteile, könnte man sagen. Der Schlüssel ist zum Ganzen. Und nur wer Jesus kennt, wird auch diese Geheimnisse, dieses Geheimnis verstehen können. Das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, das nun aber offenbart ist seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Ein ganz neues Geheimnis, das auch die Heiden mit einbezieht, denen Gott es kundtun wollte. Also nicht, wir müssen ihn überreden oder zwingen oder da irgendwie sehen, wie wir ihn überreden könnten, sondern er will es gerne kundtun. Wir predigen das, sagt Paulus, nämlich die Gemeinde aus den Nationen, von denen bis dahin noch niemand etwas wusste. Das kommt eigentlich erst in Apostelgeschichte 10, andeutungsweise schon ein wenig vorher, bis an die Enden der Erde sollen sie gehen. Aber wen sie da finden sollten und erreichen sollten, das war noch längst nicht klar. Apostelgeschichte 10, da taucht das zum ersten Mal in aller Klarheit auf, nämlich nicht nur sein Volk Israel, sondern auch die aus den Heiden, denen die Tür nun weit geöffnet ist. Und da gibt es nun drei wesentliche Aspekte, die mit diesem Geheimnis zu tun haben. Das eine kann ich ganz kurz nur streifen, weil das ohnehin schon angedeutet war, nämlich man wird gerecht nicht durch Werke des Gesetzes, sondern allein durch den Glauben. Und das gilt seit 1. Mose 14 und 15, nicht erst seit Matthäus 1 oder Matthäus 28, sondern seit 1. Mose ganz am Anfang gilt dieser Grundsatz, über alle Jahrhunderte hinweg. Man wird allein durch den Glauben selig und gerecht. Der zweite Aspekt, dass diese Erlösung eben nicht nur für Israel gilt, sondern dass auch die Nationen hineingenommen sind, das war ein Gedanke, der vollkommen fremd war, vollkommen neu war. Bis dahin galt, dass der Messias ausschließlich zu seinem Volk kommt. Israel wird erlöst, Israel wird vollendet werden, weil sie natürlich das Gesetz erfüllen. Weil das ja ihre Gerechtigkeit war. Und dann kommt Paulus und sagt ihnen was vollkommen anderes. Ist auch ein Teil dieses Geheimnisses, wenn Paulus nun plötzlich sagt, das Gesetz macht gar nicht gerecht. Also nicht nur, dass es nicht zum Ziel führt, sondern es macht sogar das Gegenteil, nämlich das Gesetz klagt an und es verurteilt und es verdammt. Und Paulus geht dann noch eins weiter und sagt, es verdammt sie alle, ohne Ausnahme. Es verurteilt und verdammt sie alle. Vor Gott sind alle gleich schuldig. Wenn das aber wahr ist, dass Gott alle schuldig spricht und zugleich wahr ist, dass Gott die Schuldigen, die Sünder durch den Tod von Jesus am Kreuz gerecht macht und versöhnt, dann gilt auch das andere, dann ist alles versöhnt. Dann meint er alle, was im Himmel und auf Erden ist. Wir predigen der ganzen Kreatur. Also ihrem Kanarienvogel müssen Sie das nicht sagen, auch wenn das eine Kreatur ist, aber dass allen Menschen das verkündigt wird, das will Paulus in aller Deutlichkeit sagen. Und auch das ist natürlich eine Erkenntnis, die ihm nicht plötzlich einfällt, sondern die er gut begründen kann. Ich will nur eine Stelle nennen, wenn es in Jesaja 49 heißt, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Da können Sie jetzt diskutieren, ob Sie dafür sind oder nicht, aber Sie kriegen das Wort nicht weg. Sie können sagen, das verstehe ich nicht. Sie können sagen, ich weiß nicht, wie er das hinkriegen will, aber das Wort kriegen Sie nicht weg. Und weil Paulus das auch verstanden hat, dass er das Wort nicht einfach wegnehmen kann, nicht sagen kann, naja, das wollen wir mal übergehen, das kann ja nicht so gemeint sein vom Propheten Jesaja oder vom lebendigen Gott. Darum kommt er nicht dran vorbei und darum sagt er es so klar. Und dann kommen natürlich viele andere Worte hinzu, die dazugehören: Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Nämlich das, was überhaupt nicht vorstellbar, nicht denkbar war, das soll jetzt geschehen. Nicht denkbar, weil der Schlüssel fehlte, weil niemand sagen konnte, wie soll denn das gehen, dass das Heil über sein Volk hinausgeht. Dass sein Heil die Heiden erreicht, dass sein Heil alle erreicht, die Schuldigen, die, die unter dem Gesetz waren und die, die ohne Gesetz sind. Und Paulus am Ende sagt, das war ja unser Lehrtext heute, jedenfalls der eine Teil davon, dass das Gesetz natürlich gut ist und gut bleibt, denen, die es in einer richtigen Weise verstehen und damit umgehen, aber den Gerechten ist kein Gesetz gegeben, heißt es im selben Wort. Den Gerechten ist kein Gesetz gegeben. Das ist dieser Heilsuniversalismus, der hier auftaucht, den man zwar im Judentum schon kannte, diese Worte kannte man, aber man konnte sich nicht vorstellen, wie soll das jemals gehen. Und der letzte Aspekt: Man könnte ja sagen, schön und gut, was wir lesen und hören, aber wie kommt das nun in mein Leben hinein? Schön, dass Jesus da gestorben ist, auch für mich gestorben ist, aber Jesus ist Jesus und ich bin ich. Und da gibt es wirklich riesengroße Unterschiede zwischen ihm und mir. Wie kommt das jetzt in mein Leben hinein? Es muss ja irgendetwas mit mir geschehen. Etwas muss anders werden. Wir müssen es doch mehr sagen, das mit Jesus ist nur 2000 Jahre her. Wie kommt das in mein Leben hinein? Und jetzt sagt Paulus, nun ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Und nun kommt eine ganz wichtige Auflösung, nämlich Christus in euch. Christus in euch. Das ist eines der größten und wichtigsten Geheimnisse, das wir haben. Christus in euch. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist nicht nur eine geheimnisvolle und schöne Formulierung, uns etwas beizubringen, was man eigentlich gar nicht verstehen kann, sondern dass wir begreifen, ich bin eben nicht nur ich. Und das ist das Neue. Ich bin definitiv nicht mehr nur ich und Sie sind nicht nur Sie, sondern da ist etwas vollkommen Neues in unserem Leben geschehen. In mir ist jetzt eine andere Gestalt, eine andere Natur, ein anderer Geist. Ich bin nicht nur ich, sondern ich bin auch ein anderes Ich. Das kriegen wir sprachlich gar nicht auf die Reihe, wie man das sagen kann, aber ich bin noch etwas anderes als ich. Ich bin etwas, was ich vorher nicht war, nämlich Christus lebt in mir. Dass ich natürlich auch noch da bin, das werden Sie immer wieder merken, da wo ich dann doch wieder sonderbare Dinge tue oder Sie nicht wahrnehme oder unfreundlich bin, lauter Dinge, die nicht zu ihm passen. Aber dass da zwei Gestalten nebeneinander, ineinander sind, aber dass sie beide wirklich da sind, aber dass ich immer sagen darf, ich bin nicht nur ich. Ich habe immer noch meine Art zu leben, zu denken, zu handeln, auch zu glauben, aber ich bin nicht nur ich. Das ist zugleich ein großes Problem, dass wir immer denken, ich will etwas tun. So haben wir es gelernt, so sind wir es gewohnt, ich will etwas tun, ich muss doch etwas tun. Es muss etwas anders werden. Ich muss anders werden. Ich muss besser werden. Ich muss treuer werden. Ich muss fester im Glauben stehen. Ich muss mehr vertrauen, mehr beten, mehr Bibel lesen. Ganz viele Dinge, die man da aufzählen kann, was wir alles tun müssten. Aber es heißt nun wirklich nicht mehr ich, sondern er. Und das ist eine ganz andere Qualität. Ich muss abnehmen. Das ist das, was ich muss. Ich muss verschwinden. Auch wenn ich noch da bin. Ich muss wegsehen von mir selber. Ich darf aufhören, auch immer etwas zu wollen. Ich darf aufhören, mich immer besser machen zu wollen, als ich wirklich bin. Ich darf mein Leben verlieren um seinetwillen. Und dann werde ich es gewinnen. Er muss zunehmen. Und jetzt darf ich zum ersten Mal Vertrauen, dass mein Leben gut wird. Nicht mehr, weil ich dauernd etwas gut machen will, sondern eher, weil er etwas gut macht. Weil er in mir lebt, weil er in mir wirkt, weil er in mir handelt, weil er in mir die neue Kreatur schafft, weil er in mir die Leitung übernimmt, weil sein Geist mich in alle Wahrheit leitet. Ich muss nicht einmal wissen, wie er das macht. Das habe ich auch, würde ich ganz offen sagen, jahrelang nicht verstanden, wie er das macht. Ich habe jahrelang gedacht, du musst. Habe mich gewundert, warum das nicht funktioniert. Und seitdem ich das nicht mehr tue und nicht mehr Dinge tun muss und erreichen muss, sondern sagen darf, nicht nur mach du, sondern auch sagen darf, du machst es ja. Seitdem ist es besser. Seitdem geht erstaunlich vieles gut. Und ich freue mich dran, dass er es macht. Und ich muss nicht mehr ständig in Hab-Acht-Haltung sein und überlegen, was muss ich jetzt machen? Wie verhalte ich mich jetzt richtig? Was müsste ich jetzt tun? Was muss ich denken? Was muss ich glauben? Was muss ich sagen? Wie muss ich handeln? Sondern ich darf vertrauen, dass das, was ich denke und was ich glaube und was ich mir vornehme und was ich dann nachher auch vielleicht tun werde, geheiligt sein wird, weil sein Geist mich in alle Wahrheit leitet, auch wenn ich schwer von Begriff bin. Aber er leitet. Dein Geist in mir, der mich leitet, der seine Kraft in mir entfaltet und ich darauf vertrauen darf, dass das nicht nur Ideen und Gedanken sind, sondern dass er in mir tatsächlich das schafft, was ich selber nicht schaffen kann. Und darauf vertraue, dass er mich nicht in die Irre führen wird. Ist ja auch so ein Gedanke. Es könnte ja alles schiefgehen. Nein, kann es nicht. Also wenn Sie ganz blind sind, wenn Sie alles irgendwie laufen lassen, wie es gerade läuft, dann kann auch manches schiefgehen. Aber wenn Sie sich an ihn halten, wenn Sie sein Wort lesen, wenn Sie im Gebet bleiben, wenn Sie unter dem Kreuz Jesu bleiben, dann kann nicht alles schiefgehen. Es geht nicht. Dann wird er sie auch leiten, weil er sie niemals in die Irre führen wird. Dass ich dann trotzdem noch ich bin und manchmal auch auftauche und sie auch, das wissen wir, dass wir gefangen sind in uns selber an manchen Stellen, aber dass ich das ja auch weiß. Ich kenne mich ja, ich weiß ja, wo ich auftauche. Und dass ich auch weiß mit Paulus, da kommen wir später noch einmal dazu in den nächsten Abschnitten, dass ich den alten Menschen dann auch erkennen kann und ablegen kann, ausziehen kann wie meine Klamotten am Abend und sagen kann, weg damit, das will ich nicht, das brauche ich nicht. Aber dass ich mich umso mehr darauf fokussiere, was ich schon haben darf. Nämlich, da sagt Paulus jetzt an anderer Stelle, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, womit Paulus ja ausdrücken will, da steht etwas Unbegreifliches vor uns. Nicht eine Pflicht, nicht ein Soll, nicht was ich tun muss, sondern Paulus sagt, schau hin, was da vor dir steht. Nämlich eine unglaubliche Verheißung. Eine völlig neue Welt, eine ganz neue Schöpfung. Himmel und Erde werde ich neu machen. Und du bist nicht irgendeine Kreatur ganz am unteren Ende, sondern du bist ganz nah bei mir. Du gehörst dazu als ein Glied an meinem Leibe. Und wenn dann Paulus sagt, dass er noch leiden muss für die Gemeinde, die leiden, die noch nicht ausreichen am Leiden. Das ist ja ein Wort, das irritiert. Auch die Ausleger sind irritiert. Es gibt kaum ein Wort in der Bibel im Neuen Testament, zu dem es so viele verschiedene Auslegungen gibt. Mich hat eine überzeugt, nämlich genau das, wo es heißt, dass diese neue Sicht, dieser Blick, dass nun neben dem Heil für Israel, neben der Zusage, dass er sein Volk auch zur Vollendung bringen wird, nun noch etwas vollkommen Neues, was noch niemand gesehen hat, auch dazu kommt, nämlich Gemeinde Jesu. Und da sagt Paulus nicht, ich leide nun die Leiden Christi, also das, was er am Kreuz gelitten hat und offensichtlich nicht ausreicht für uns, das erstatte ich nun noch, sondern da sagt Paulus nicht Passion, sondern Bedrängnis. Bedrängnis um euretwillen. Bedrängnis, weil das etwas Gigantisches ist, wofür es sich zu leben und zu sterben lohnt. Und er es am Ende auch getan hat. Mit dem einfachen Gedanken, ich nehme von diesem Evangelium kein einziges Wort zurück. Dafür lebe ich, dafür gebe ich alles und wenn es sein muss, sterbe ich dafür. Nicht, weil Paulus so stark wäre, so willensstark, sondern weil er es gesehen hat. Die Hoffnung der Herrlichkeit, die über alle Maßen groß ist. Eine vollkommen neue Schöpfung, neuer Himmel, neue Erde. Und ich darf ganz eng mit dem Herrn und König, mit dem Kyrios, mit dem Vollender verbunden sein. So sehr, dass ich sagen darf, ich bin ein Glied an seinem Leib. Mit ihm verherrlicht, untadelig, heilig, makellos. Nicht erst dann, sondern schon jetzt. Ich bete noch. Herr Jesus, das ist uns immer noch viel zu groß, um es zu beschreiben, um es zu formulieren, um es zu begreifen. Aber wir ahnen, wie unbeschreiblich das ist und noch werden darf, auch für unser Leben. Dass wir in dir nicht nur Geheimnisse sehen, sondern dass wir in dir die ganze Herrlichkeit schon haben. In deinem Wort, in deinem Handeln, in dem, was du auch an uns und für uns getan hast. Wir danken dir für diese Klarheit, dass du in uns lebendig bist. Dass wir ohne Ende Dinge tun dürfen und leben dürfen, aber nichts mehr tun müssen, sondern dass du in uns das wirkst, was in Ewigkeit Bestand haben wird. Danke, dass wir deinen Geist haben, dass du in uns lebst, dass deine Kraft in uns wirksam geworden ist und dass wir uns ganz dir hingeben und ausliefern dürfen. Und alles, was nötig ist, kommt von dir. Wir danken dir, wir geben dir die Ehre und wir beten dich darüber an und wir freuen uns auf den Tag, wenn wir das sehen dürfen, was wir jetzt schon glauben. Dich in der Herrlichkeit, dich am Ziel und dich mit deiner Gemeinde und mit deinem Volk in der Vollendung. Dir geben wir alle Ehre. Amen.